Cheers, Kids. Du sitzt heute im Bus, du weißt schon wohin. Herratsbergen, Ninove, dies, das, Belgien, Leute. Es geht los, der richtige Radsport. Am Wochenende ist endlich soweit. Wir verlassen die Wüste, Portugal. Ja, das ist alles ganz nice. Aber jetzt geht's endlich ins Herz des Radsports und wir sind heiß wie belgisches Frittenfett. Wie sieht's bei dir aus? Es begrüßen dich erstmal im Bus, in dem es heißt, bitte mit dem Fahrer sprechen. Bastian Marx,
Paul Voss
und Andi Stauf.
Geil, richtig gut geschaltet, Jungs.
Es ist Opening Weekend Week.
Ja, ich habe gerade geklaut
bei Marcel Hilger, Radsportfotograf. Habe ich heute auf Instagram noch gesehen. Aber ich habe so Bock, ne? Ich bin aus lauter Vorfreude schon zweimal Rad gefahren diese Woche.
Crazy.
Beste, also ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Beste Opening Weekend ist immer noch, oder Rennen immer noch, wie einfach ihn Standard dreimal Quickstep zerlegt im Finale, oder? Das ist, und nicht irgendwen, sondern Tom Boonen, Nigel Terpstra und, wer war der andere lange da?
Vandenberg.
Immer noch legendär, wie der immer so moppert. Wie so ein riesen Trecker.
Paul, du klingst jetzt wirklich wie so einer, der auf Facebook abhängt, so. Voll nostalgisch, so ein uraltes Rennen. Junge, Opening Weekend, Omloped Newsblatt ist immer geil.
Andi,
ist immer eins der besten Rennen des Jahres.
Und weißt du, wo mir das täglich reingespült wird? Auf welcher Plattform?
Ja, auf Facebook.
Ja, rat mal. Ja, auf Facebook. Ey, ich war, wo wir gerade bei Facebook sind, ich will noch mal kurz abdriften. Dann können wir zum Opening Weekend. Ich bin da ja öfters wieder, ne? Wie gesagt, ich sag, die Plattform kommt. auf jeden Fall, wenn ich da raufgehe, zeigt er mir ja immer an, was ich vor 10 Jahren gemacht habe. Jetzt gerade wieder. Und, weil ich bin gerade wieder auf Facebook. Und ich habe früher auf Facebook so geschrieben, wie man jetzt auf X oder Twitter schreibt. Also einfach nur so krank,
dummes Zeug.
Scheiße. Also so ganz kurze Sätze, weißt du? Also ich habe, also die, eine ganz andere Nutzung, als man es heute nutzen würde, wenn man es nutzt.
Wenn man es nutzt,
interessant. Ja. Ja. Also ich mache da ja auch nichts.
Ja, du, ey, so nostalgische Leute wie du und deine Fellow Facebook-Freunde, die sagen auch noch Het Volk, oder?
Ja klar, Het Volk.
like wer es noch kennt.
Ja.
Ey, bevor wir vielleicht nochmal ganz kurz über was anderes reden, so zur nostalgischen Einleitung wollte ich euch heute fragen, erzählt mal eure persönliche Opening Weekend Story. Also so, wo ihr noch selber mitgefahren seid.
Boah,
was fällt euch ein?
Einmal gefahren, da waren es nur 1 Grad, glaube ich. Da wurde Kürne, glaube ich, abgesagt wegen Schnee und Omloped Newsblatt fand noch statt. So, das war so, du hast einfach alles angezogen, was so ging und halbwegs noch Aero war, weißt du?
Welches Jahr war das? Darüber bin ich auch gefahren.
2013 vielleicht?
Da können wir gleich mal nachgucken. Wozu gibt es denn Pro Cycling Stats?
Heinrich Hausler ohne Handschuhe.
Ja, also mit Sicherheit. Jampi Drucker, Heinrich Hausler, keine Ahnung. Ja. Die haben so irgendwas in ihren Händen drin, was wärmt. Das ist halt auch wirklich so, ne? Du packst ihn dann an die Hände und die sind warm. Also es ist nicht so, dass der dann so Eisfinger hat.
Stimmt, Het Newsblatt 2013 bin ich auf jeden Fall nicht durchgefahren.
Ja, war dir zu kalt?
Ja, ich kam gerade aus Oman wieder. Kann sein, dass es mir zu kalt war, ja. Zu dem Zeitpunkt. Ja, aber es kann sein, weil normalerweise bin ich immer Newsblatt und Kürne gefahren. Und Kürne steht hier nicht drin bei mir. Aber das kann man ja auch rausfinden, ne? Ob Kürne in dem Jahr gecancelt wurde. Aber ja, also Opening Weekend war eigentlich immer Hölle, ey. Ich fand von den beiden Rennen, Kürne und Het Newsblatt, eigentlich Kürne immer das Schönere, also für mich immer das bessere Rennen.
Das ist einfacher, ne? Also ich würde sagen, nach der Flandern-Rundfahrt ist Omloped Newsblatt wahrscheinlich das schwerste belgische Eintagesrennen.
Du kommst halt irgendwie
brutale Strecke
besser rein. Ja.
Hm. Also aber geil, endlich wieder richtige Radrennen.
Ja,
so Radrennen, wo Fahrer unter 70 Kilo gewinnen, zählen für mich irgendwie nicht so richtig.
Das
ist nur so ein Beiwerk.
Hast recht, 2013 war gecancelt.
Gib mal einen Ausblick ganz kurz auf für Leute, die das noch nie verfolgt haben, diese zwei Rennen, und jetzt vielleicht am Wochenende Bock haben, da mal reinzuseppen. Was kommt auf die Fahrer zu bei Omloop? Früher Het Volk, dadurch dieser Witz, aber der Name von Radrennen wird ja auch öfters mal geändert. Jetzt Het Nieuwsblad, auch schon eine ganze Weile. So.
Ja, was kommt auf die zu?
Also es sind Teile der Flandern-Rundfahrtstrecke auch, oder?
Nicht unbedingt. Es ist eher so wie die alte Flandern-Rundfahrt. Also seit, weiß ich jetzt, also jetzt auch schon lange, geht die Flandern-Rundfahrt, ich würde sagen, seit 10 Jahren mindestens schon, oder? Mhm. Über den neuen Kurs, also diese Runden um den Quaremont und Patersberg. Und die alte Strecke ging halt so von A nach B. Ne? Und so ist jetzt eigentlich Omloop Nieuwsblad mit der eben der Mühe im Finale, also Mühe von Gerardsbergen. Und du hast halt so eine extreme Abfolge von Steigungen, Kopfsteinpflaster, alles hintereinander. Es ist super früh im Jahr, Anfang der Klassikersaison. Und wie gesagt, also die Strecke macht es auf jeden Fall zu einem der schwersten Rennen und dann, ja, hat es schon immer ein hohes Prestige, galt ja immer so als Halbklassiker früher, aber ist jetzt halt auch ein World-Tour-Rennen, deswegen vielleicht sogar noch ein bisschen, also jetzt nicht nur unter den Klassikerfahrern, sondern insgesamt so ein bisschen vom Stellenwert höher. Ja, brutales Rennen auf jeden Fall, aber geil.
Und dann gibt es so ein paar Fahrer, die sich ultra hart darauf freuen und Fahrer, die das Feld auffüllen.
Ja, also so ein paar Teams, ne, die jetzt nicht so prädestiniert sind für die Klassiker. Also gut, kann man jetzt auch nicht mehr so sagen. Ne? Früher hatte wahrscheinlich Movistar eine schlechtere Klassikermannschaft als heute. Die haben auch einige am Start, die sich da super drauf freuen. Ja, aber ich glaube, jeder Klassikerfahrer freut sich jetzt aufs Wochenende. Da geht's halt endlich wieder los mit den richtigen Rennen.
Ne? Oh, diese Aussage, ne?
Ja.
Ganz ehrlich, ey.
Und Kürne ist mehr für Sprinter, oder?
Die Chance für einen Sprint, also dann sprinten vielleicht 50 Mann, wenn überhaupt. Die ist auf jeden Fall da, ist immer so ein bisschen wetterabhängig, ne? Wenn schlechtes Wetter ist, viel Wind.
Aber ich finde Kürne so ein geiles, also als Rennfahrer auch so, das ist so ein Rennen, wo es schon ein bisschen Spannung auch, also weil der ist zwischendurch schon richtig schwer und dann weißt du nie, ob die Gruppe, die dann da wegfällt, auch durchkommt. Und dann gibt es im Finale, wo auch immer noch Kante ist, kurz vor der Zielgeraden oft irgendwie auch nochmal Attacken und so. Ich finde es eigentlich ein ganz geiles Rennen, auch so zum Zuschauen.
Ist aber eben kein World-Tour-Rennen, lassen dann auch ein paar Teams weg, so am zweiten Tag. Weil ist natürlich auch jetzt für einen Klassikerfahrer, der jetzt zur Flandern-Rundfahrt oder so im Ende März, Anfang April in Topform sein will, vom Zeitpunkt immer ein bisschen schwierig. Also wer jetzt Topform hat, kann das wahrscheinlich nicht halten bis zu den großen Klassikern, sage ich mal. Ja, deswegen verzichten manche auch drauf. In der Vergangenheit haben noch viel mehr von den großen Namen auch das Opening Weekend weggelassen. Also Boden Cancellara ist, glaube ich, nie gefahren, so gefühlt. So, der hat es immer weggelassen.
Ja, wir haben heute schon gequatscht, so auf dem Fahrrad. Mats Pedersen fährt auch nicht mit.
Nee.
Eigentlich auch ein Fahrer, der die abschießen könnte, beide.
Ja, Kürne hat das schon mal gewonnen, glaube ich. Aber Omloop Nieuwsblad ist er jetzt schon ein paar Jahre nicht gefahren. Hat jetzt auch schon eine extrem gute Form Anfang des Jahres gehabt. Hat jetzt, glaube ich, so Trainingsmethodik inhaltlich so ein bisschen was anderes vorgesehen. Also in Vorbereitung jetzt auf Paris-Nizza und Milan-San Remo dann. Ja, aber ich habe Bock. Ich stehe dann Samstag schön oben am Lehberg, Pommes, Bier und gucke sie mir an.
Nice. Ja, es gibt ja auch schon so ein bisschen anderen Radsport zu begutachten, der in wärmeren Gefilden stattfindet. So ein bisschen quatschen darüber müssen wir ja auf jeden Fall auch. Aber bevor wir damit anfangen, Trikot-Rating Reloaded. Ein Team hat auf jeden Fall, weiß ich nicht, den Designprozess zum Abgabezeitpunkt entweder verschlafen, wahrscheinlich schon, nicht rechtzeitig eingereicht oder Produktion hat länger gedauert als erwartet. Mit altem Trikot gestartet, aber irgendwie vor richtigem Saisonstart jetzt ein Kit abgeliefert, wo mir auf Instagram wahrscheinlich ungefähr 25 Leute geschrieben haben, wie hart zum Kotzen die das finden. Und ich mir nur denke, geil. Was sagt ihr zu Justin Timberlake und Britney Spears in kompletten Jeans-Outfit Alpziehen?
Du, ich bin ja eh gerade so in der, siehe Facebook, ne, so ja. in der Nostalgiewelle unterwegs. Bin auch letztens so auf alte Top of the Pop, nee,
Top of the Pop. ATB.
Ja, genau, Videos gestoßen und Alter, da habe ich mich richtig alt gefühlt. Also ich habe mich wie so ein alter Boomer gefühlt mit so Mitte 45, 50 und zu Hause so ein bisschen tanzt, weißt du? So halt.
So ungelenk.
Nur mit ATB. Aber auf jeden Fall, was ich halt ganz schlimm finde, ist, ich finde die Präsentation, wie die haben so den.
Also das Video Gianni war hart.
Also das Video, ganz ehrlich, das hätte jeder. Die Kamera hätte so wirklich ohne Mist einem Affen in die Hand geben können, der hätte das auch gemacht. Also es war so gar keine Kreativität.
Gar keine Mühe gegeben.
Ja, nee, einfach mit dem Handy mitgefilmt. Also so wirklich, ey, wahrscheinlich so während des Trainings gesagt zu Gianni, ey, komm, nimm mal Jeans mit und Jeanshemd. Hier heute bei der Mittagspause, wenn andere Kaffee trinken, drehen wir mal ganz kurz das Werbevideo hier. Und
gut, du hast Gianni beides dabei, Hasse.
Ja, aber erstmal ein Rennfahrer, den international auch kaum jemand kennt. Klar, der war mal Gravel-Weltmeister, aber ist jetzt, ey, die haben halt Jasper Philipsen im Team, die haben Mathieu van der Poel, sie haben schon irgendwie auch Stars, ne? Die
Maurice Ballerstedt.
Ja, Maurice Ballerstedt, Henry Uhlig, weißt du, in der Nutella-Community ganz groß. Und das fand ich schlimm, aber das Outfit kriegt mich schon. Ich finde halt nur Trikot, Hose, finde ich scheiße, dass da so ein minimaler Tonunterschied ist und dass die beim Trikot hinten diesen Gummizug, dass der schwarz ist, der, glaube ich.
Muss sein. Also habe ich mal irgendwo gelesen, wenn du Double Denim trägst, dann musst du, also im gleichen Ton geht nicht, immer unterschiedlich.
Ja, aber ich finde, das hätte man schon durchziehen können in dem Fall. Ich hoffe, die haben auch Denim Beinlänge. Also du kannst ja keine schwarzen Beinlänge dazu anziehen.
Ich habe heute unseren Freund von Whoop, Olli, der hat so Maurice beim Zeitfahren mit dem, weil der jetzt Whoop-Werbung auf dem Unterarm bei denen auch steht, auf dem Jeans-Unterarm, sich sofort angeguckt, ey, gib Whoop-Band in Jeans, los.
Ja, so eine Collab mit Levi's, wo dann das Whoop schon im Hosenbund drin ist, weißt du?
Ja.
Das wäre geil.
Aber
mit hohem Stretch-Anteil.
Aber was ich bei dem Team schade finde, ist, das ist halt so ein Team, die machen dann sowas, wie sie es damals mit dem Trikot für Polydor gemacht haben zur Tour. Das ist immer alles so halbherzig. Also die machen dann was, aber in dem Fall, ey, ich wünschte, die würden das richtig durchziehen. Mhm. Weißt du?
Wenn sie jetzt
also
so einen Jeans-Sponsor hätten, oder?
Nee, einfach ein Jeans-Outfit zum Rennen hin. Also auch nicht mit Trainingsanzügen, sondern also so einmal so richtig schön wirklich durchziehen.
Jeans-Westen sind auch geil zum Beispiel.
Ja, und ich fand die Helme anpassen, weißt du, und nicht einfach nur
die weiße Sponsoren Helm, so aufgenäht auf so einer Jeans-Weste mit so Patches. Ja,
keiner. Das wäre so geil.
So gut.
Ich fand die Pressemitteilung halt auch überragend, ne? Weil ich konnte genau so diesen belgischen Akzent habe ich mitgelesen, als ich das gelesen habe. Working hard together while having fun together, because jeans are great for any occasion, no?
Ja, genau.
Und dann auch geil, daring to stand out while keeping our feet on the ground.
Ja.
Das ist geil. Also, ja. Aber als ich nur das Foto gesehen habe, da wusste ich gar nicht, dass das so Jeans darstellen soll, weil es irgendwie, ja, man muss es schon dazu schreiben. Es ist jetzt nicht so wie Carrera damals, da hat man es halt gesehen, dass es eine Jeans ist.
Also,
es fehlen auch so die Nähte, oder? Sind die da drauf?
Doch, ich glaube schon.
Sind drauf. Auf der Hose?
Ja. Auf der Hose safe, genau. Ich fand so, Maurice hat es ja direkt voll gefeiert und gepusht auf Instagram. Und dann war bei dem im Feed, so im Story-Feed, zum ersten Mal Jason in dem Outfit. Das hat halt auch richtig gut reingepasst. Mit der blonden Friese dran und dieses Jeans-Outfit. Ja.
Der hat so das einen Cowboy-Look, ne?
Genau.
Aber da würde ich gerne irgendwie auch so weitergehen bei der ganzen Präsentation. Also erstmal, ich glaube, die haben das Video gemacht und dachten, das ist cool. Und das Ding ist ja jetzt deswegen auch so ein Hit, weil viele Leute es einfach scheiße finden. Ne?
Also niemand hat mir geschrieben und gesagt so, ah ja, geil, guck mal, sondern alle so, ich kann es mir nicht an. Komplett scheiße.
Ich fühle es und ich glaube, das ist so ein Grower, das wird schon noch kommen. Aber dadurch ist es halt so bekannt, aber eigentlich ist es, also die Leute, die das verantworten, schlimmer wäre noch, wenn dahinter eine Agentur steht, die das alles veranstaltet hat, die würde ich sofort feuern und mein Geld zurückverlangen, weil das ist ja die schlechteste Aktivierung, also ganz schlecht umgesetzt. Aber dann das Foto von Maurice. Einfach ein also die haben ja einfach vergessen, beim Photoshop das rauszuschneiden, das Studio an der Seite. Du siehst auf dem Foto, ist rechts das Studio noch zu sehen. Und glaub nicht, dass es das gewollt ist. Also es ist so, so ganz stümperhaft wurde da gearbeitet vom Team aus da.
Das fand ich schon crazy.
Aber trotzdem, Outfit ist gut. Jeans Helm wäre doch geil. Jeans Helm,
mit
Jeans
so Stoff Socken. Auch. Aber ist wahrscheinlich zu langsam.
Ja.
Jeans Socken.
Ja.
Ja, nee. Tennissocken.
Es gab auf jeden Fall mal so Jordans, die mit Levi's. So, die waren, hatten dann so Jeans-Stoff.
Ich stelle jetzt nächste Shimano Frage so.
Jeans Fire.
Ist ja schon J-Fire. Outstanding. Wann Schlangen- oder Krokodilleder?
Mm. Da musste schon in den Gravel-Bereich gehen. Aber wo wir eben über die Beinlinge für das Kit gesprochen haben, ich habe auch neue Beinlinge, aber ich muss sagen, die wurden jetzt, glaube ich, für so Instagram-Radfahrer gemacht.
Was heißt das?
Also Leute, die keine Muskeln haben, die nur Radfahren, weißt du, und Fotos machen und so.
Warum?
Also der typische Instagram-Radfahrer, der ist halt so, keine Ahnung, der hat keine, also der ist super dünn einfach, der hat keine Form in den Beinen, ist einfach nur so Stäbe am Körper dran, oder? Also ich habe die größte Größe, das passt absolut überhaupt nicht. Und das liegt jetzt nicht an, die würden dir auch nicht passen, Paul.
Ne, ich habe ja immer das Problem, dass bei mir, also gerade Armlinge, könnt ihr ja vielleicht nachvollziehen. Aber also ich sehe ja, meine Arme sehen ja auch so aus, wenn ich ein Instagram-Radfahrer bin. Nee, eigentlich nicht, weil Instagram-Radfahrer, die sind ja auch mit, die pumpen ja, die haben ja Zeit zum Pumpen, die haben ja Oberarm.
Nee. Die sind.
Das machen die alle. Nicht.
Die sind
die alle. Die Andi meint.
Alle ein bisschen, wie sagt man das? Also der BMI ist auf jeden Fall nicht gesund. Also leider schade, dass das so das Fitting-Model jetzt ist für die ganzen Sachen. Ich glaube, das Pro bei der Kollektion steht auch für Proteinmangel. Also nicht irgendwie für so einen Race-Cut, oder? Keine Ahnung. Naja, kann ich nicht fahren, brauche neue.
Ja, ich fand schon krass, dass du heute auch mit der Kombo Beinlänge und kurze Hose aufgetaucht bist. Eigentlich war schon fast Dreiviertelhosenwetter.
Ja, auch nur fast. Ja. Nur fast. Die lange Hose war eine Wäsche. Ich bin ja schon zweite Mal unterwegs diese Woche.
Ja, stimmt, okay, alles klar, jetzt, das macht Sinn.
Aber Paul, du hast auch was Neues, habe ich gesehen. Also, habe ich ja schon vorher gesehen, aber jetzt war es auch auf Instagram. Neues Fahrrad.
Achso, das Silberne. Ja.
Silberpfeil. Ja. Und wer hat noch ein neues silbernes Fahrrad? Und wer kommt auch aus Rostock?
André Greipel.
Habt ihr euch angesprochen? Ist das so ein Rostock-Ding, Silber?
Ist ja Chrom.
Mercedes fahren.
Nee, genau, bei André ist es Chrom. André ist auch ein Silberpfeil. Ich habe mit dem, oder der Marketing-Mensch von Aubert hat mir auch gesagt, dass fast alle MarkenbotschafterInnen haben entweder Silber bestellt oder Rosa. Oder Lavendel oder irgendwie so.
Klingt auch gut.
Ja. Oder? Ja, so Silber kommt halt gut, ne? Ich muss auch sagen, ganz ehrlich, Mann, also wenn du halt so Silber, das wirft die Schatten so geil. Also ich habe mich neu in mein eigenes Rad verliebt.
Ist der Schatten nicht immer schwarz?
Ich hab auch Bock auf Silber.
Nein, aber das ist, ich habe halt so ein dunkelgrünes Rad letztes Jahr gehabt, da kommen so die Konturen von so einem Rahmen nicht so richtig raus. Und so Silber ist schon, das ballert schon, ist schon geil.
Naja, ich muss auch Bundestrainer werden, dass ich auch so ein
Chromfahrrad
krieg oder irgendwas dergleichen.
Ich dachte, André Greipel hätte ein silbernes Fahrrad bekommen, weil er so in Jahre gekommen Gorilla,
Silberrücken.
Ja.
Ja, aber wer ja dann Silber ist, halt Chromrücken. Ist schon noch ein bisschen. Komm.
Ist das so, dass man sich darin im Spiegel angucken kann? Sonst ist das auch kein Chrom für mich.
Chromfelgenmäßig. Elektrofensterheber.
Also sehen beide Fahrräder sehen ganz gut aus. Ich dachte, das wäre halt nur so ein Rostock-Ding, dass man jetzt so.
Vielleicht ist das ja so. Ich bin ja auch dafür, dass wir endlich mal Rostock besuchen zusammen.
Ja, gerne.
Ich würde mich da gerne mal umgucken.
Viel Spaß.
Was würdest du da so sehen? Also.
Ach, einfach so mal so ein Feeling kriegen für deine Heimat und Andres Heimat. So, ich war da noch nie ansatzweise in dieser Ecke.
Ich habe gehört, man ist so ein bisschen beschränkt, was die Streckenwahl angeht, oder? Weil in eine Richtung kannst du ja nicht fahren, da ist Meer. Also aber kannst sowohl zwei verschiedene Runden fahren.
Sowohl André als auch Paul sind nicht, ja, im Offroad-Bereich, ne, jetzt mehr unterwegs.
Ja. Halt, du hast halt oben mehr. Aber alles da drunter geht ja.
Ja, kannst immer nur in den Süden fahren.
Ne, du kannst in den Süden, in den Westen und Andi, in den Osten.
Ganz ehrlich, Andi, ist doch bei dir genauso, weil du kannst ja auch nicht auf die rechte Seite vom Rhein fahren.
Genau, richtig. Aber das ist auch besser so. Hast ja heute wieder gemerkt, wie viele Autos wir, also mit wie vielen Autos wir nur Kontakt hatten. Ich glaube mit zwei.
Hier ist halt, nee, aber
man muss sagen, im Kölner Westen, da sind halt auch die ganzen Landwirtschaftswege zu 80% bestens asphaltiert. Also noch besser eigentlich als die richtigen Straßen. Und da stellt sich mir dann auch wieder die Frage, warum sich die Leute ein Gravelbike kaufen, wenn die hier wohnen.
Ja, wir treffen die ja immer auf den asphaltierten.
Ja. Ich sehe Gravelfahrer immer nur auf Asphalt, Paul.
Ja, aber gut, mein Argument ist da jetzt, du fährst ja auch auf Asphalt, deswegen kannst du es ja im Offroad auch nicht sehen.
Es gibt ja auch gar nicht so viel und ich fahre auch mal Offroad. Da sehe ich nie Gravelfahrer.
Ja, weiß nicht, also hier in Berlin fahren die Gravelbike, haben auch Gravel.
Ja, das kann ja sein, dass da nicht so viele Straßen gibt außerhalb der Stadt. In Brandenburg.
Bei wem? Bei uns doch. Aber die fahren halt im Grunewald hier. Ja, aber ich glaube, das ist so, keine Ahnung, Mann. Weiß ich nicht. Ich kenne mich dabei auch zu wenig aus, aber ich fahre ja auch immer nur Straße. Ja. Ich fahre aber auch kein Gravel.
Ich habe so ein bisschen, mir tun die so ein bisschen leid. Weil die sind alle auf die Radindustrie reingefallen.
Ach so, ein Schwachsinn, Andi, jetzt hör doch auf.
Die hat den Leuten, die vorher nichts mit Radsport zu tun haben, hat gesagt, das ist ein Rad, mit dem könnt ihr überall langfahren, und haben einfach drei Buchstaben verheimlicht. Das heißt, der Spruch muss nämlich eigentlich heißen, da könnt ihr überall langsam mitfahren.
Nee, das ist Quatsch.
Doch, Mann. Ja, du fährst so voller Mitleid an so einer Gruppe Gravelbiker vorbei, die kriechen dann da lang mit 24 km/h, und dann fährst du so mit 38, rollst du vorbei, so.
Ich glaube nicht, dass du 38 gefahren bist.
Das war
so Rückenwind.
Das waren Trekkingrad-Rentner, die wir so heute überholt haben. drei Stück.
Ja, komm, ey, so, die haben einfach. Ach, egal. Aber ich sehe die auch nie in Cafés.
Das stimmt. Aber die halt Offroad sind, da gibt es keine Cafés.
Richtig.
Nee, also das erklärt vielleicht die Taschen. Die haben bestimmt so ihren eigenen Gaskocher und Grinder und Aeropress dabei, oder?
Also,
und sitzen dann im Wald und trinken Kaffee.
Also ich weiß ja, was du hier gerade vorhast, Andi, aber ich habe dich...
Paul, du bist für mich kein Gravelbiker. Du bist ja im Herzen so ein Straßenatze geblieben. Du fährst jetzt halt nur aus Gründen Rennen über Schotterstraßen.
Nee, das stimmt nicht. Nee, das stimmt aber auch nicht.
Weil für Straße zu schwach bist.
Nee, richtig, das nicht. Genau. Höchstens zu alt.
Nee, auch das glaube ich. Ja, keine Ahnung, das ist jetzt eine unnötige Debatte.
Paul hat richtig Beruhigungsmittel genommen heute. Wir kriegen ihn nicht aus.
Ich will den gar nicht. Ich bin selber gelockt. Also es geht ja gar nicht um Paul. Ich würde ja sagen, also die Leute, die sich dann so ein Rad gekauft haben, die sind also auch dieses Inklusive vom Gravel-Bike-Ding, so, das geht ja völlig verloren, weil du kannst ja gar nicht irgendwo mitfahren mit dem Rad. Also so ein Group-Ride oder so, fährst du mit einem Gravel-Bike und strampelst dir einen ab und kommst nie wieder.
Du laberst gerade einfach scheiße.
oder ist doch so, ganz ehrlich, alle Group Rides finden irgendwie auf dem Straßenrad statt, so, und da kannst du dann einfach nicht mitfahren.
Ja gut, aber das ist, na, wir so politisch immer sagen, wir leben hier in der Berliner Bubble und woanders
ist es in Berlin
nicht
anders.
So, ja, ist es nämlich. Also,
ja, es ist auch woanders anders. Also, ja. Was natürlich stimmt, ist, dass mit dem Gravelbike Leistungsunterschiede größer sind.
In Rocky Mountains, da ist es anders, da fahren alle Gravelbike.
Im Spessart.
Nee, der fand zum Mountainbike. Aber
weißt du, was auch noch nie passiert ist? Wenn du so im Café sitzt, ne? So als Straßenfahrer trinkst du in der Sonne schön deinen Espresso und dann kommen Leute vorbei und sagen so, oh, das ist aber ein cooles Rad, darf ich mal hochheben? Das ist einem Gravelbiker noch nie passiert, ne? So ein Gravelbike will ja keiner hochheben.
Nee, kriegt auch keiner hochgehoben. Aber jetzt trotzdem noch mal kurz, weil ich will mal meinen Berlin dazu verteidigen. Also in Köln ist mir egal, was ihr da macht. Also
Ich höre immer nur schlechte Sachen über Radszene in Berlin.
Ja, weiß ich nicht. Ich fahre mal alleine. Aber wenn ich andere sehe, gerade Gravel, es sind schon große Gruppen hier mittlerweile. Und kann sein, dass die langsam durch den Wald fahren. Aber Also wir hier in Berlin gab es ja schon immer so diese krasse Offroad-Szene. Also was jetzt auch so Rennräder angeht, also Crossräder waren das halt früher und fahren jetzt halt Gravel. Aber eigentlich sind sie ja früher auch schon Gravel gefahren, nur mit anderen Rädern jetzt. Von daher finde ich das gar nicht. Und also am Wochenende siehst du hier Paargruppen, so 10, 20 Leute gemischt, Frauen und so. Das ist halt, ich finde schon, ja, in Köln stelle ich mir ehrlich gesagt auch nicht so nice zum Graveln vor wie hier.
Es gibt hier nur einen Spot, der eigentlich gut ist, aber der ist halt auf der anderen Rheinseite.
Aber dann zum Beispiel, also ich habe ja Quer durch Deutschland gemacht, ne? Wer mich nochmal weinen sehen will, kann sich das gerne nochmal anschauen bei Outside YouTube. Sehr zu empfehlen.
Auf jeden Fall, mehrere von den Videos, wo du weinst.
Ja, da gibt es mehrere Weinvideos, ich weine gerne. Und in Nürnberg zum Beispiel, oder um Nürnberg herum, sind krasse Gravelstrecken.
Ja, so glaub, Franken, da, die Wälder sind krass.
Glaub, da würde ich, glaube ich, gar keine Straße mehr fahren, weil da kannst du einfach stundenlang auf so richtigen Autobahnen fahren. Also es kommt echt so krass auf die Gegend an. Und hier bei euch, ja, kann schon sein, dass das nicht so geil ist.
Ja.
Was willst du machen? Aber du kommst ja, wir machen ja irgendwann hoffentlich auch nochmal irgendwie einen Podcast in Berlin. Dann machen wir einfach eine Gravel-Runde.
Ja.
Ja.
Durch den Grunewald, Döberitzer Heide, Andi, dann fahren wir schön Gravel.
Genau. Ich habe ja auch so ein richtig geiles Gravel-Bike jetzt. Ja. Schicke ich dir bald mein Foto.
Ja, hast du richtige Laufräder drin oder sieht das immer noch so aus wie so ein Kinderrad?
Ist richtig geil.
Okay. Richtig geil. Er ist ein Pinarello, ne? Ich weiß nicht. Also, da ist auf jeden Fall die Geilheit ist da begrenzt.
Das ist richtig geil. Man hat keine Schatten, es ist nachtschwarz.
Ich finde ja das Straßenrad gut, aber das Gravelbike tue ich mir schon sehr schwer mit, muss ich sagen.
Wirst du schon sehen, meinst richtig geil.
Wirst du schon sehen.
Haben die Berliner Waldwege planiert. So, bevor wir vielleicht nochmal über richtigen Radsport reden, habe ich euch mal wieder eine Episode Cycling Crime mitgebracht. Und ich habe einen Fall ausgegraben, ich konnte es selber nicht glauben. Ihr kennt denjenigen auf jeden Fall. Cycling Crime. Was fällt euch ein zu Raimondas Rumsas?
Der hat doch irgendwie gedealt, oder?
Irgendwie gedealt.
Der Sohn auch, oder?
Ja, die Frau.
Ist auch erwischt worden. Glaub, nee, aber der Sohn war auch positiv.
Unter anderem. Ja. Es ist
Family
wirklich
vererbt.
Family Business.
Es ist wirklich komplett bescheuert, wirklich. Also ich hatte das, es wurde mir vorgeschlagen, dieser Fall. Dann habe ich jetzt halt das mal rausgekramt, gestern oder heute, und habe mal so die Artikel, die mir angezeigt wurden, angelesen. Es war mir auch in Erinnerung, okay, Raimondas Rumsas, typischer Anfang 2000er Profi, irgendwann mal positiv, wo damals alle positiv waren und dann gesperrt und ciao. Aber was da noch dranhängt, ihr werdet es nicht glauben. Raimondas Rumsas. Let me have a look hier in meine Aufzeichnung. Also erstmal Fassa Bortolo gefahren 2 Jahre, dann Lampre gefahren 2 Jahre und noch ein Jahr Aqua Sapone. Lombardei-Rundfahrt gewonnen 2000, Baskenland-Rundfahrt gewonnen 2001, zweiter Paris-Nizza 2001 und dritter bei der Tour de France. Wer hätte sich noch erinnert? 2002. Hinter Lance und José Babilocchi. Die beiden wurden positiv getestet und Raimondas aber nicht. Obwohl seine Frau, wartet ganz kurz, ich will eure Gesichter hier sehen, während ich das vorlese. Seine Frau einen Tag nach der letzten Etappe der Tour de France 2002 erwischt wurde bei einer Straßenkontrolle im Auto mit 37 verschiedenen Substanzen. Darunter EPO, Wachstumshormone, diverse Schmerzmittel. Sie hat gesagt, es ist alles für ihre schwerkranke Mutter. Ja, genau. Der wäre es dann auf jeden Fall gut gegangen, kurzzeitig, wenn die das alles bekommen hätte. Naja, Raimondas aber keinen positiven Test abgeliefert. Also dieser dritte Platz bei der Tour de France bleibt in den Statistiken bestehen. Jetzt könnte man ja denken, vielleicht draus gelernt, bisschen vorsichtiger gewesen, aber ein Jahr später, 2003, 6. Platz Giro d'Italia, direkt danach positiv getestet auf EPO. Dann ganz normales Verfahren, Sperre, dies, das, durchlaufen, alles klar. Ich weiß nicht, ich habe nicht genau gefunden, warum es so lange gedauert hat, aber wahrscheinlich hat der Prozess einfach so lange gedauert, nämlich bis 2006. 2006 wurde das Ehepaar Rumsas, Editha und Raimondas,
und beide gesperrt.
So ungefähr. Nämlich 4 Monate vom Leben gesperrt, aber auf Bewährung. Also 4 Monate Haftstrafe auf Bewährung ausgesetzt für beide. Der Arzt, der Raimondas immer betreut hat in den ganzen Radteams, vor allem auch oder zum Beispiel bei der Tour 2003, wo er Dritter wird, ein polnischer Arzt, wird für 12 Monate auf Bewährung aus dem Konzept gezogen. Gleichzeitig. Jetzt fängt die verrückte Seite der Geschichte aber erst an. Verrückt oder traurig. Cycling Crime haben wir jetzt eigentlich schon abgehakt, weil die Haftstrafen und Gesetzesbrüche schon enthalten sind. Aber Ehepaar Rumsas, 2 Söhne. Linas und Raimondas Junior. Passt auf. 2017 Mai. Linas, Amateurrennfahrer auch, wird bewusstlos aufgefunden, stirbt kurze Zeit später im Krankenhaus. Analyse, mehrere leistungssteigernde Mittel. Wurde danach gegen 5 Personen ermittelt, die ihm diese verabreicht hatten. Hausdurchsuchung, Familie Rumsas, auch alles gefunden, was man finden kann. Wurde aber natürlich, oder was heißt natürlich, nie festgestellt, dass die beiden da wirklich aktiv beteiligt waren. Das Zeug war einfach nur da. Ob die das verabreicht haben oder nicht, keine Ahnung. Hab auch keine weitere Verurteilung mehr gefunden nach 2006. Geschichte, so traurig das jetzt schon ist, wurde natürlich auch nicht nachgewiesen, dass der Herzinfarkt, den der Gute erlitten hat, jetzt einzig und allein aufs Doping zurückzuführen ist. Geschichte, jetzt schon bescheuert genug, geht aber immer noch weiter. September 2018, 1,5 Jahre später, Sohn Nummer 2, positiv auf Wachstumshormone. Auch Rennfahrer. 4 Jahre Sperre. Danach nichts mehr zu finden. Natürlich auch im Umfeld der Familie wieder Ermittlungen. Aber ab da gibt es keine auffindbaren Zeitungsberichte mehr. Damals gibt es noch Interviews mit der Familie, vor allem mit Editha, die Stein und Bein behauptet, dass sie mit den Söhnen gesprochen haben über Doping und so weiter und denen abgeraten haben, alles Mögliche, dies, das. Und dass es eine Hexenjagd wäre, aber naja. Völlig verrückt auf jeden Fall. Also der Inhalt von Cycling Crime jetzt hier beendet, aber wer hat das, und es ist gar nicht so lange her, mitbekommen? 2017, 2018?
Ja, ich. Auf jeden Fall. Auch. Also ich gab es noch irgendwie in Erinnerung. Aber krass, ne? Also irgendwie scheint es ja die Mentalität so der 90er, frühen 2000er Jahre da so festgesetzt zu haben in den Köpfen der Eltern.
Litauer übrigens, mehrfacher litauischer Straßen- und Zeitfahrmeister Raimondas gewesen.
Tja, schade um den Sohn.
Verrückte Zeiten auch gewesen. Das kannst du keinem mehr erzählen heutzutage. Fassa Bortolo Lampre, Aqua Sapone, 2000 bis 2004. Ja, schade um den Sohn, irgendwie schade um alle.
Wie geht's denn der Großmutter eigentlich?
Das ist eine gute Frage. Also wenn das jemand weiß oder da hier noch Zusatzinformationen hat, gerne mir zuspielen.
Wenn die den Kühlschrank wirklich nur leer gemacht hat, dann ist sie jetzt topfit.
Seniorinnen-Weltmeisterschaft wäre auf jeden Fall drin gewesen, würde ich sagen. Okay, Cycling Crime für heute beendet. Gehen wir zur Algarve-Rundfahrt. Andi und ich haben heute schon gequatscht. Der neue Stern am portugiesischen Fahrradhimmel quält sich auf Platz 10 der Gesamtwertung.
Ja. Morgado.
Ja, Andi, ja. Mach kurz Werbung für ihn. Okay. Kein Laktataufbereiter wie Emo Buchmann.
Also ungefähr, ja.
Also für so ein Fahrradtyp. Was?
Für so ein Fahrradtyp eigentlich erstaunlich. Weil er ja auch trotzdem noch so ein bisschen schnellkräftig ist, so Power auf jeden Fall hat. Ich bin gespannt, wie er so, ja, in welchen Fahrertyp er sich da entwickeln wird. Wird auf jeden Fall dieses Jahr die Klassiker fahren. Und ja, wird super spannend zu sehen, wie er in den Rennen klarkommt. So, wenn er da irgendwie intuitiv so ein bisschen reinfinden kann, dann glaube ich, könnte das sehr unterhaltsam werden in den nächsten Jahren mit ihm. Ja, einfach ein krasser Kämpfer auch. Wer die Rennen bei der Algarve gesehen hat und da so ein bisschen, war ja öfter im Bild als Lokalmatador quasi. Ist schon ganz gut mit anzusehen. Kann man gut mitfiebern auf jeden Fall. Ist niemand, der jetzt irgendwie so aufgibt. Ich glaube, der wird erst aufhören zu treten, wenn ihm das Laktat aus den Ohren rauskommt. Also es ist, oder auch nicht, ne? Wenn es nicht aufgebaut wird, so, keine Ahnung.
Was ist euer Fazit aus Algarve-Rundfahrt? Ich fange mal an. Ich dachte mir, Giro d'Italia, Bora, Dani Martinez wird schon auch ganz witzig werden.
Ja, ich weiß gar nicht, was jetzt so, der hatte jetzt einmal so ein Jahr, wo er nicht so gut war, oder?
Letztes
Martinez
Jahr?
Martinez so, ja, so ein bisschen unter den Erwartungen eigentlich geblieben bei Ineos. Aber ja, also vom Potenzial eigentlich überragender Fahrer. Ich glaube, bei Ineos hat man mit ihm auch so ein bisschen gehofft, bei der Tour ganz vorne mitzufahren, was aus diversen Gründen nicht geklappt hat. Ich glaube, war auf jeden Fall mal irgendwie auf vor der Tour nochmal krank und so, wie ich das in Erinnerung habe. Ja, also Bora hat eine gute Truppe für alle großen Rundfahrten dieses Jahr, glaube ich. Ne? Also.
Ja, aber traust du dem zu, dass er auf Gesamtwertung fahren kann, Martinez?
Ja, wieso nicht? Also hat er jetzt über 3 Wochen, weiß ich nicht, was seine beste Platzierung da war.
Zeitfahren war ja jetzt auf jeden Fall auch nicht schlecht. Also natürlich nicht so gut wie Remco.
Also über eine aber Woche Sechster. Ist er eigentlich immer gut. Ja. Einmal Sechster, sagst du?
Ja, nee, Sechster im Zeitfahren.
Giro schon mal.
Also Fünfter beim Giro.
Ja, 21 mit IF noch. Erstes Jahr Ineos. Dann hat es 2 Jahre bei den großen Rundfahrten zumindest nicht ganz vorne reingereicht.
Ich glaube aber, dass der vom Fahrertyp eigentlich nur, wenn er bei der Vuelta. Also ich glaube, Giro und Berge sind zu lang. Also zu oft zu lang.
Also gut, Fünfter ist jetzt nicht so schlecht, ne?
Ja, war
schon mal Fünfter. Also als Helfer.
Ja, ja.
Da hat aber Bernal gewonnen, denke ich mal, in dem Jahr, ne?
Ja gut, nee, der ist bei EF noch gefahren. Aber
Der
ist ja Neos.
Ja, gewinnt aber Bernal tatsächlich.
Ich meine, ja, also wenn wir... Also 5 bis 10 reden, klar, aber ich dachte, wir reden immer so schon mal vom Podium mindestens.
Ja, und gut.
Glaube ich schon, dass er Podium fahren kann.
Er geht ja dann als Leader rein, nicht als Helfer. Ne?
Dann können wir jetzt auch, können wir gerne Wetten abschließen, dann gehe ich also sofort, sage ich Giro Tour auf jeden Fall nicht, Walter eventuell. Allein vom Fahrertyp, der ist so explosiv. Ich glaube, dass der bei diesen langen Bergen und bei dieser langen, hohen Intensität, dass der da über die Zeit einfach eingeht. Das ist ein Unterschied, ob du Fünfter wirst beim Giro oder Dritter. Gerade beim Giro, wo dann irgendwann extreme Zeitabstände sind.
Mm, das stimmt. Gut, ja, die Frage ist ja,
trotzdem solide.
Ich denke, Bora wird Lennart Kemner und Dani Martinez als Captains dahin schicken. Die Frage für mich ist ja eher, wer von den beiden kommt weiter vorne an?
Ja, also keine Ahnung. Kommt. Ich weiß jetzt nicht, wer geht denn sonst noch auf Giro dieses Jahr? Muss man ja auch sehen, wie dann Rennen läuft.
Pogacar,
so, welches... Also ist Bora das Team, was quasi das Rennen macht, oder ist irgendein anderes Team da, die Tempo fahren und dann ja, wird sich dann eh zeigen, wer am Ende dann noch da ist. So, ne? Ich glaube, es wird sich so von selbst entscheiden. Mit 2 Leadern in der Grand Tour gehen ist eh immer gut.
Ja, also ich bin bei Lennart echt, also ich meine, bis zum Giro ist noch ein bisschen Zeit, ne? Da brauchen wir jetzt nicht drüber sprechen, aber bin ich mal noch gespannt, wie weit dass du aus ihm, also ich glaube, der macht eh nichts, worauf er nicht Bock hat. Also deswegen, der wird schon auch Gesamtwertung fahren wollen. Aber bei ihm weiß ich immer nicht, weil diese Etappenjagd, also diese Sucht ja schon fast danach. Also der macht das ja auch gerne, das siehst du ihm ja auch an. Das musst du ja eigentlich schon unterbinden, wenn du wirklich ernsthaft Richtung Podium gehen willst.
Ja, aber wieso nicht?
Ja, aber ich frage mich, ob er das kann. Also das, weil du es eben ja ansiehst, wie, also der hat ja
den Erfolg. Ich meine, hat er doch jetzt schon letztes Jahr beim Giro gemacht.
Also. Ich denke, er will das schon auch selbst. Also
ja, jetzt glaube ich auch.
Was ich so höre.
Ja, ja, das meine ich ja gerade. Sonst wird er es ja nicht machen, weil er macht ja nichts, worauf er keinen Bock hat. Ja.
Die Saison ist ja auch lang genug. Kannst du ja noch beim Rest des Jahres ein bisschen Stagehunter machen.
Bei der Tour zum Beispiel als Joker. Ist er ja auch immer noch als Joker aufgestellt, wenn er will. Oder wenn es ins Konzept passt. Andi, hast du Einblicke? Hast du, ich weiß es, zu Theo. Also Form grundsätzlich ja sehr gut. Diese Mini-Bergankünfte schon sehr weit vorne angekommen. Aber Zeitfahren war nicht so sein Tag.
Ja, ich glaube, da hat er sich vielleicht selber ein bisschen mehr erhofft, ne? Vor allem nach der ersten Bergankunft so. Aber ich meine, man muss ja auch immer noch sehen, von welcher Verletzung er zurückkommt. Und auch komplett neues Setup, neues Rad. Hatte jetzt da auch noch nicht so viel Fokus drauf legen können. Ich meine, wir haben ihn ja auch gesehen, auf dem Zeitfahrrad den Täde rauffahren, ist jetzt auch nicht unbedingt eine Vorbereitung für ein 20 Minuten Zeitfahren oder ein bisschen länger sind sie gefahren bei der Algarve-Rundfahrt jetzt. Also da fehlt einfach noch Training auf dem Zeitfahrrad. Wahrscheinlich auch noch so ein bisschen Optimierung. Und ja, aber ich glaube, der Zeitplan Richtung Tour hat da noch genügend Möglichkeiten. Und ja, ich denke, der wird auch noch immer besser. Also hat jetzt auch sehr gute Leistungsdaten nochmal gehabt. Hat sich sehr, sehr gut von der Verletzung erholt. Also da sind eigentlich alle Werte, so was die Kraft angeht, besser als vorher. Ist ja oft so, wenn du als Radfahrer mal ein bisschen Zeit bekommst, an so manchen Dingen zu arbeiten, die sonst einfach vernachlässigt werden, weil du so viel Zeit auch im Rad verbringst. Ja, also gerade so Krafttraining, Mobilität, sowas, kann man da eigentlich schon ganz gut arbeiten. Die Zeit hat er sich genommen oder hat er auch vom Team bekommen noch, von Ineos, muss man dazu sagen. Also ja, der wird schon noch mal besser werden. Und dann war er jetzt auch bei den normalen Etappen schon bei den Besten mit dabei. Also guter Einstieg eigentlich wieder nach, weiß ich jetzt nicht, gar nicht, 9 Monaten oder so. Ja, 10 Monate, glaube ich, fast schon. Erste Rennen wieder. War okay, würde ich sagen.
Sonst irgendwelche Fazite von euch, von diesem Rennen, irgendwas mitgenommen?
Ich finde interessant, also freue mich auch, wie stark James Knox ist. Also er hat auf jeden Fall nochmal einen Schritt gemacht, den fand ich jetzt schon ziemlich überragend bei der Rundfahrt. Also der hat das schon echt gut gemacht.
Aber es ist krass, wie Remco seine Helfer so, also das ist immer so, als ob er mit einer Peitsche dahinter ist. So. Wenn die auch so rausfahren wollen und ihre Führung zu Ende fahren, und dann gucken die sich, drehen sich um, sehen Remco und er nickt einfach nochmal, sieht so zurück in die Reihe rein und dann fahren sie nochmal weiter. Also es ist schon, schon krass.
Ja, aber ich bin da echt auch gespannt. Und ich fand Landa, Landa sieht für mich immer, ich glaube, der weiß, was er tut, offensichtlich, aber er sieht für mich immer verloren aus mit dem, was er macht. Wisst ihr, wie ich meine? Also das ist immer so, also egal welchem Team, ob er Leader ist oder helfen soll, der sieht ihm in der Position immer verloren aus. Also das ist so, als wenn der hat eine Aufgabe, aber selbst wenn die Aufgabe erfüllt, sieht es aus, als wenn er keine Aufgabe hätte. Also ich weiß nicht, es ist schwer zu erklären, aber ich meine, er hat das am Ende gut gemacht, aber er ist halt Landa, ne? Also Free Landa. Ganz ehrlich, so eigenes Team machen, so einfach alleine im Feld rumfahren. Das ist so, der Typ ist so geil.
Ja, ist doch geboren für Gravel Pro. Privateer.
Landa ist für mich als Helfer so, als wenn André Greipel, Marcel Kittel die Sprints angefahren hätte. Wisst ihr? Also es ist so, das passt irgendwie nicht so richtig zusammen, aber es funktioniert halt. Aber irgendwie eigentlich soll es nicht. So, so ist das.
Er ist komisch, den auf jeden Fall in so einer Rolle zu sehen, ne?
Ja. Anfang siehst du halt den James Knox, der ist ja auch irgendwie noch ein Kind, Evenepoel sowieso, und dann hast du halt den alten Mann Landa da drin, der irgendwie von hinten immer nochmal nach vorne gestochen kommt.
Also Algarve sind mir jetzt sonst gar nicht so viele Sachen aufgefallen. Bei allen anderen Rennen, die bisher stattgefunden haben, sind mir zwei Sachen aufgefallen. Das erste ist, anscheinend will niemand die Ecoy-Brille fahren, weil alle Teams oder viele Fahrer in den Teams, die diese Brille fahren müssen wahrscheinlich, fahren sie dann im Finale nicht. Also
was fahren sie dann?
Keine, die ziehen die aus vorher. Arnaud Delis habe ich jetzt bei den Rennen immer ohne Brille. Der hat die dann so vorne manchmal einfach so im Trikot drinstecken. Muss man sehen, bei Arkea, die fahren glaube ich auch Ecoy. Also der ganze Sprintzug von Demar, die fahren alle ohne Brille.
Aber also
vielleicht ist es schneller, keine Ahnung.
Aber Brillen können ja heutzutage nicht mehr so schlecht sein. Also selbst die schlechteste Brille kann nicht mehr so schlecht sein, dass du sie abziehen musst.
Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich bin jetzt auch die letzten Jahre, muss ich sagen, ich glaube seit über 10 Jahren keine andere Brille als Oakley gefahren, aber also davor gab es auf jeden Fall ein paar, die richtig scheiße waren. Ich habe keine Ahnung, wie das ist. Ja, vielleicht halten die nicht so richtig oder so, kann auch sein für einen Sprinter. Also es waren jetzt auch Sprinter, ne? die dann öfter mal so ausgezogen haben.
Ja, also was schon sein kann, das gibt es auch noch bei namhaften Herstellern, dass die so geschnitten sind, dass die Luft reinzieht. Also dass die halt auf der Nase nicht so sitzen sollen, wie sie vielleicht sitzen sollen, dann kann schon sein, dass Luft reinkommt. Aber das finde ich schon, also heutzutage sowas.
Ja. Ich fand es auf jeden Fall nur, ist aufgefallen. Also vor allem ist es aufgefallen, weil Deli die auch noch vorne so drin hatte, so im Trikot, weißt du, vorne. Die hing dann da so. Ich dachte so, okay, ist jetzt gutes oder schlechtes Marketing? Also es fällt auf jeden Fall auf, dass er so eine Brille da vorne drin hat. Aber warum zieht er die nicht an? Naja, und hier die Klassikerfahrer von Jumbo-Visma, die fahren alle auf dem neuen alten Fahrrad, nämlich auf dem Soloist von Cervelo. Mhm. Und das finde ich interessant, dass die weggehen quasi vom S5, von dem Aero-Bike. Wahrscheinlich jetzt bei den Klassikern alle auf dem
Soloist
unterwegs.
Soloist ist doch auch, das war doch früher auch das Bergrad von Carlos Sainz und sowas, ne?
Nee, das war schon immer das Aero.
Sainz.
Soloist ist Jens Vogt Fahrrad. Nee, das war auch aber, S3.
Aber das Soloist ist doch war doch immer schon ein geiles Rad, oder nicht?
Ja, yeah, das ist jetzt so neu aufgelegt.
Das gab es jetzt quasi halt eine Weile lang nicht. Und das sieht ja jetzt auch ganz anders aus als früher.
Ja gut, aber es hat ja auch schon Aero-Anleihen, ne?
Ja, ist so ein Mix einfach.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht gerade vorne im Lenkkopfbereich halt ein bisschen mehr, also das ein bisschen mehr arbeitet, weißt du? Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das Aero-Rad halt schon bockhart ist vorne, ey. Wenn du damit über Pflaster fährst, das ist dir die Hände da echt aus der Hand haut. Ich habe jetzt das Gravelrad zusammengebaut und habe jetzt einen anderen Lenker auch mal raufgemacht zum Testen. Und bestelle jetzt auch noch ein paar Modelle, um so ein bisschen rumzuprobieren. Weil ich habe da auch nie so wirklich drüber nachgedacht. Ich dachte immer, desto steifer, desto besser. Aber ist nicht geil. Also ich jetzt so beim Testen merke ich halt selber auch, dass es schon irgendwie auch gut ist. Also wenn du manchmal so am Lenker ziehst, denkst du, ja, das Ding ist weich. Aber der ist ja wirklich in der tatsächlichen Fahrsituation gar nicht so weich, wie er da wirkt, weil du ja nicht statisch bist. Aber dafür hast du viel mehr Flex, was Komfort bringt. Ich kann mir vorstellen, das ist gerade so für Roubaix und so, dass das schon einen immensen Unterschied macht, ey.
Aber Paul, hast du am Rad nicht genug Flex am Handgelenk?
Der hast dich richtig hingelegt, wie du dich freust.
Wenn das was denn? Jetzt ist doch so, oder nicht?
Nee, ich hab Arme und Oberschenkel, Arme und Hände, gar kein Flex, Junge. Also, doch, viel Flex, wenig Stabilität. So rum.
Ich weiß nicht, ob du den jetzt kapiert hast von mir, aber...
Nee, habe ich nicht. Dann sag nochmal, komm.
Es ging um deine Zeitmesser, die du am Handgelenk trägst.
Ach so. Ja, aber die fallen ja bei mir auch eher klein aus, weil mein Handgelenk klein ist. Aber deswegen ist wenig Flex. Danke. Aber ich weiß, was du meinst.
Ja. Ich versuche gerade ein Foto mal, zu finden.
Ja, also ich würde jetzt mal behaupten, so ein Team wie Jumbo-Visma, um aufs Thema zurückzubekommen, die werden schon sich das gut überlegen, ne? ob sie jetzt da so ein
ich
bisschen
Ich habe leider kein Foto gefunden gerade von irgendeinem.
Mir ist das aufgefallen beim Klassiker Hain, bei diesem tollen Rennen über Gravelstraßen.
Muss ich mal kurz nochmal hier die Bilder durchscrollen, weil dann würde mich interessieren, was sie da für einen Lenker-Vorbau-Kombi fahren.
Ganz normal, also Lenker-Vorbau halt. Oder vielleicht auch ein Cockpit, das konnte ich, weiß ich jetzt nicht.
Kann sein, dass Sepp Kuss immer Lenker-Vorbau fährt, ja, ne? Der fährt klassisch, ne?
Der fährt aber auch immer das Bergrad quasi. Ja. Der fährt ja auch selten das Aero-Bike von Silvio.
Ey, jetzt, also wo wir eh gerade sind, findet es nicht auch krass, wie Sepp Kuss sich innerhalb von so ein paar Monaten von ich will eigentlich nur Helfer sein, hin zu entwickeln hat, ich will auch die Tour gewinnen.
Ja.
Also, ja, aber ich finde das so.
Gut, ich glaube, gibt es so ein bisschen Selbstbewusstsein, ne?
Wenn das so. Ein bisschen ist gut, Alter. Da ist ja aber auch ein paar 100% gestiegen, ey. Das ist schon krass. Also zu Recht natürlich auch, aber ich finde es eine krasse Entwicklung.
Man muss ja auch sagen, also viele Rennfahrer sind ja physisch auf einem Niveau. Das gibt mit Sicherheit Rennfahrer da draußen, die sind physisch sehr viel besser als die, die am Ende die Rennen gewinnen. Spielt sich ja schon auch viel im Kopf ab. Und ich glaube, gerade bei so, insbesondere bei Grand Tour-Fahrern, wo du über 3 Wochen letztendlich oder übers Jahr eigentlich, worauf du dich auf diese 3 Wochen Wettkampf vorbereitest, spielt sich schon sehr viel im Kopf ab. Und da musst du halt auch an dich glauben, ne?
Ja, ich glaube aber auch in dem Fall, dass es so ein bisschen vom Team gesteuert ist, weil die natürlich, glaube ich, auch wollen, dass andere Teams wissen, dass sie nicht nur mit einem Leader reingehen. Also diese Unberechenbarkeit so ein bisschen reinzubringen.
Ja,
das wird auch schon taktisch.
Gut, das weiß jetzt auch jeder, ne? Dass man den nicht fahren lassen darf, einfach so.
Ja, also Welt, wenn man die nochmal analysiert, darf man auch nicht vergessen, dass er halt einen Tag richtig was geschenkt bekommen hat, ne?
Ja, aber auch
ja, und dass man das halt nicht mehr machen darf.
Genau.
Ja. Der Weggang von Roglic lässt überhaupt auch den Raum dazu da jetzt, ne? Also ich meine, der Typ hat halt sonst einfach überall, wo er am Start war, eigentlich immer gewonnen. Jetzt nicht unbedingt bei der Tour de France, aber ansonsten übers Jahr. Da ist natürlich jetzt Platz bei Jumbo-Visma. Ja, also wir haben jetzt noch einen Oetebroeks noch nicht gesehen, der da kommt. Die haben noch ein paar junge Fahrer, die vielleicht dieses Jahr irgendwo den Durchbruch schaffen. Aber aktuell nimmt den Platz Sepp Kuss wahrscheinlich dankend an. Ne? Ich meine, die Physis, wie gesagt, hat er ja sowieso. Mal schauen. Hat mich auch, aber ist mir auch aufgefallen, dass er jetzt so eigentlich wie der Boss da die ganze Zeit rumfährt bei, bei den Gelben. Ich meine, das Trikot wird einfach nicht besser mit der Zeit, ne?
Ja. Nee. Aber auch da, zu Roglic, ne? Irgendwie ist gerade heute so eine richtig seichte Folge. Aber ich finde auch, dass Roglic mit seinen Interviews, die er gibt, auch wesentlich, also jetzt nicht im Negativen, aggressiver ist. Also halt. Also der haut mehr so Punchlines raus.
Auch bei Bora mehr der Boss. Ne?
Ja. Das ist aber so krass, wie sich da gerade so die Rollen, also der war wahrscheinlich schon immer so, aber wer jetzt ja auch sagt, ja, ich will das und das irgendwie noch gewinnen, also der ist immer noch humble, aber weißt du, nicht mehr so, also der haut jetzt schon mal Sprüche raus, finde ich gut. Also ich finde es sehr sympathisch und auch ehrlich. Ja.
Ja, kann sich jetzt ja auch nicht mehr so verstecken vielleicht, ne? So wie bei Jumbo-Visma, wo er so, ja gut, der hat da auch viele Interviews geben müssen, aber bei Bora ist er jetzt ja ganz klar so der designierte Leader für das große Ding Tour de France. Vielleicht hat er auch einen Maulkorb abgenommen bekommen, wer weiß. Ich weiß nicht, wie die internen Regelungen da sind bei Jumbo-Visma.
Wollen wir nochmal kurz in die Emirate gehen.
Ja,
ist heute mal wieder richtige Radsportfolge. So. Du sagst seicht, aber eigentlich finde ich es gut. Ist natürlich ein bisschen Mist gelabert am Anfang, aber.
Wieso?
Ja, gut, aber ist halt der Besenwagen, ne?
Richtig.
Finde ich gar nicht. Also,
ich knüpfe das Pferd mal von hinten auf. Rainer Kepplinger, wir haben es vorhin schon gesagt. Irgendwie noch nicht so richtig aufgefallen, aber heute dann doch umso mehr. Mal schauen, ich habe dem gerade mal geschrieben, dass er jetzt demnächst in den Besenwagen muss. Er ist mir auf jeden Fall schon mal zurückgefolgt. Also.
Ja, wenn du das geschickt hast, wenn du das, das Bild geschickt hast, hat es bei mir auch wieder geklingelt.
Ja, ich habe es auch dann wieder rausgekramt. Ein weiterer Ruderer.
War ja 12 Kilometer, war ja Ruderdistanz heute.
Ein weiterer Ruderer auf dem Zeitfahrrad.
Aber denkt ihr, dass wenn wir Radfahrer anfangen würden zu rudern, dass wir genauso gut werden würden im Rudern?
Nein. Guck dich doch mal an, Paul.
Ja, du, kann man so aufbauen, ne?
Ja, keine Ahnung. Also, ich glaube jetzt nicht mehr. Es ist doch diese kleine Gewichtsklasse beim Rudern ist doch weg, oder?
Das ist eine gute Frage. Also, sie war erstmal wegrationalisiert und dann war sie doch noch, wurde sie doch noch eine Olympiade lang oder für einen Olympischen Spiele durchgezogen. Ich weiß nicht, ob es jetzt weiterhin weg ist. Da ich nicht mehr so viel mit Jason zu tun habe, kann ich das auch nicht, habe ich es nicht mitbekommen. Der wüsste das.
Ja, der weiß es bestimmt, aber ich glaube dann jetzt die offene Gewichtsklasse oder was? Oder ist die nochmal beschränkt? Aber da muss halt, glaube ich, so 90 Kilo oder sowas wiegen, oder?
Ja, auf jeden Fall, genau. Also es gab ja mal Leichtgewicht, die mussten 70 Kilo wiegen. Einen Tag vorher.
Also Paul, um die Frage direkt mal zu beantworten, wenn es diese Gewichtsklasse nicht mehr gibt, dann würden, glaube ich, da 99% der Radfahrer dran scheitern.
Ja, aber stell dir mal vor, ich würde jetzt 90 Kilo wiegen. Stell dir mal mich jetzt gerade vor, aufgepumpt auf 90 Kilo, Junge.
Nee, bist zu klein, Alter. Du hast gar keinen Hebel.
Also, wer erinnert sich noch, als Bradley Wiggins versucht hat, nochmal als Ruderer bei Olympia mitzumachen?
Das sah so witzig aus.
Es ist wirklich passiert. Wer es noch nicht, ja, aber da hätte er sich nur qualifizieren müssen.
Ach so.
Über diese Indoor-Tests. Der wollte wirklich richtig rudern.
Ja.
Also, wer sich daran nicht mehr erinnert oder das nicht mitbekommen hat, gerne mal googeln. Bradley Wiggins nach seiner Fahrradkarriere war sein gesetztes Ziel für 2 Jahre lang, Olympia nochmal als Ruderer für Großbritannien teilzunehmen. Und da hat er auf jeden Fall ganz gute Gains gemacht, aber es hat nicht ganz gereicht.
Ja, das glaube ich auch dann.
Beim zweiten Mal die Trials verpasst hat, hat er das dann auch direkt geskippt.
Ich weiß nicht, wie alt so Ruderer sind, aber ich glaube, da wirst du auch nicht besser, je älter du wirst, oder? Stelle ich mir jetzt mal so vor. Also so Explosivität und sowas verliert man ja schon.
Wenn du
also
der beste Zeitfahrer der Welt bist, von Herz-Lunge-System her und grundsätzlich Bock auf Bodybuilding hast, dann
ist es kurz explosiv. Also war jetzt auch kein Bahnsprinter, ne? Sagen wir mal so.
Ja gut, muss ja auch 6 Minuten oder so, ne? Ist das.
Ja.
6 Minuten musst du stabil ins Laktatbad eintauchen.
Ich glaube, Ruderer sind die besseren Radfahrer und nicht umgekehrt.
Auf dem Ergometer auf jeden Fall. Ja, sind wir mal gespannt. Vielleicht kriege ich Rainer Kepplinger überredet, uns demnächst hier mal seine Story zu erzählen. Würde mich auf jeden Fall direkt interessieren. Auf jeden Fall das herausragende Ergebnis heute beim Zeitfahren bei der Emirates Tour auf dem 4. oder 5. Platz. Brent McNulty hat gewonnen.
Der ist krass, der Typ gerade, oder? Also der ist gut drauf.
Ja, ist einfach hier, komm, dieses Zeitfahren ist wie Nachtourkriterium. 1, 2 und 3 UAE.
Ist alles abgesprochen bei der UAE-Rundfahrt.
Ja, okay, aber man muss jetzt einfach auch mal sagen, ne, der ist jetzt 25, so galt eigentlich in den Nachwuchsklassen schon immer als Riesentalent. Und es muss ja auch nicht jeder direkt mit Anfang 20 schon seinen Zenit erreichen. So, ist eine eigentlich ganz gesunde Entwicklung, die der gemacht hat. Und halt jetzt überragende Form Anfang des Jahres, hat schon Valencia-Rundfahrt gewonnen, führt jetzt die UAE-Tour. Wenn man jetzt mal guckt, die Zeitabstände zu den restlichen GC-Fahrern, also Bilbao, Van Walder, ja okay, die kommen schon nochmal so unter 20 Sekunden ran, aber hat jetzt ein solides Polster auf jeden Fall für die Bergankunft. Mhm. Und wie gesagt, auch nicht die schlechteste Form gerade.
Hat auch noch komfortabel bis 2027 inklusive Vertrag, also
ja,
da auch erstmal.
Die Vertragslaufzeiten bei dem Team sind eh krass, also
ja, also wenn du so schnell fährst, kannst du dich ja fast schon ärgern, dass du nicht nochmal höher verhandeln kannst, aber vielleicht musst du das auch nicht.
Ich denke mal, der wird auch irgendwie ein gutes Bonussystem drin haben.
Ja, wahrscheinlich UAE tun auch mal extra.
Also. Stimmt, ja. Geil. Ja,
da kriegst du auf jeden Fall noch ein bisschen Flex ans Handgelenk, wenn du da...
Kriegst noch einen McLaren gewinnt oder sowas.
Noch einen Richie. Die haben da Richard Mille sogar auf dem Vorbau stehen. Richard Mille übrigens...
Alle oder nur Bogie?
Ist ein bekannter Vorbauhersteller.
Ja, ist ein bekannter Vorbehersteller, genau.
Aus dem Restmaterial machen die Uhren.
Der neue MV-Lenker kostet auch fast so viel. Ja. Ja, auf jeden Fall krasser Typ und noch krassere Optik.
Yes.
Habe ich dazu gar nicht. Ey, und?
Ist halt krass, wie er sich als Typ auch verändert hat, seit er diesen Schnurrbart trägt, ne?
Ja.
Ja, ja.
Einfach direkt 25 Jahre gealtert.
Ja. Ey, das ist wie so ein Kettenblätter, ne? Also das ist auch so ein Flex, oder? Also warum, also jetzt ganz ehrlich, ein 68er Kettenblatt. Das
ist vielleicht auch einfach gerade so ein Gag.
Ja gut, aber was ist der beste, also so von der Effizienz, der beste Ritzel, den du fährst, ist schon so der vierte, fünfte, oder?
Ich kann dir das alles nicht so richtig sagen, weil ich habe auch von Daten gehört, dass zwischen, wenn die Kette ein bisschen schief läuft, jetzt nicht zwingendermaßen langsamer sein muss, weil dann die Glieder am Kettenblatt lang arbeiten und dann diese Reibung links und rechts nicht mehr ist. Also du quasi.
Die Kette muss sich nicht so krass eindrehen. Da bleibt ein bisschen was übrig, aber ja, weiß ich nicht. Also die meisten Rahmen sind ja auch nicht für solche großen Kettenblätter ausgelegt.
Ja, und wenn du da mit Spacern arbeiten musst, hast du irgendwie einen Q-Faktor wieder aus. Keine Ahnung, also ja. Ich finde es auf jeden Fall, ich finde es krass. Also 62, es ist nicht so, dass ich da mitgehe. Also, aber es fährt der Remco, ne?
Ja, 68 ist der gefahren heute.
Das Voss, ja.
Das war Tobias, genau. Voss, ja.
Und es finde ich schon, also 68 ist schon.
Ey, keine Ahnung, vielleicht
68. Ja, lecker mir, ey.
Kommt einem natürlich auch auf den Fahrertyp an, so bei welcher Trittfrequenz du so effizient oder am besten fährst, ne? Und wenn du da, ich sag mal, so eine 85er fährst, und bei den Geschwindigkeiten, dann musst du halt auch schon großen Gang fahren, ne?
Ah, ich würde das schon gerne mal an meinem Fahrrad montieren.
Ja, gut, aber.
Also schleift am Boden, aussehen, oder?
Kann ich, glaube ich, nicht mehr, kann ich nicht mehr einlenken vorne, so.
Ja, genau.
Chainring Overlap.
Also zwei Ketten eigentlich für so ein Kettenblatt.
Bei dir ist der Chainring länger als oder größer als deine Kurbel lang ist.
Das ist eine gute Frage mit den zwei Ketten. Ob da diese 126 Glieder reichen?
Ja, keine Ahnung, ich finde es auf jeden Fall so eine krasse.
Anderthalb Ketten einfach.
Krasse Entwicklung. Ja.
Immer mal was Dummes Neues.
Im Sehr Übrigen, gut. Weil wir vorhin über Tayo geredet haben mit Zeitfahren. Wenn du halt dann siehst oder hörst, dass irgendwie Remco schon 6,5 Watt pro Kilogramm gefahren ist, ne? Also über 400 Watt, 410 oder 415 Watt.
Ja.
Im Zeitfahren mit der Posse, und der ist jetzt ja auch nicht schwer, das ist halt krass. Dann ist Tayo wahrscheinlich, also im Verhältnis auch sehr gut gefahren, aber halt, also halt wahrscheinlich nur 5,9, weißt du, oder so, anstatt dann halt, was du wahrscheinlich fahren musst, was auch noch größer ist, die 6,5 oder wie viel auch immer, das sind jetzt kranke Zahlen mittlerweile, die da treten. Hm. Oder? Also es ist
ja, früher brutal. Hat man mal gesagt, auf dem Zeitfahrrad fährst halt nicht so viel wie auf dem Straßenrad, aber ich glaube so auch so ein bisschen durch die Anpassung der Maße, die du jetzt am Zeitfahrrad fahren kannst, hast du ein bisschen mehr Spielraum und
ja, die sitzen ja auch, ne?
Das ist auch nochmal körperbaulich krass, wie du da halt auch bevorteiligt oder benachteiligt sein kannst und dann natürlich nochmal das Training da drauf und Positionsanpassung.
Ja, früher hast du halt gedacht, ne, je tiefer du vorne bist, desto schneller. Genau. Und wenn du dir anguckst, wie Toni Martin, Cancellara so
gefahren sind,
da kannst du auch nicht 6,5 Watt pro Kilogramm fahren, auch wenn sie es wahrscheinlich in den Beinen gehabt hätten.
Aber ja, ich aber
unter 6 Watt pro Kilogramm brauchst du da gar nicht erst an den Start zu gehen, ne? Auch heute Mikkel Bjerg auf Platz 3 auch so um den Dreh gefahren. Kommen schon ein paar Watt zusammen.
Ja, unter 6 Watt brauchst du echt gar nicht mehr auftauchen in der World Tour. Außer du bist Sprinter.
Im Zeitfahren nicht. Also wenn da vorne. Aber Zeitfahren ist auch noch immer so eine eigene Disziplin. Da kommen dann mittlerweile noch so Pacing-Strategien dazu. Und
ich hatte heute jetzt gut, heute
bei so einem All-Out-Zeitfahren, sage ich mal, nicht. Aber je komplexer die Strecken werden. Super interessant. Also da gibt es echt schon komplexe Softwares, die dann auch so den Fahrern eigentlich sagen, wann, wo du, wie schnell, wie viel Watt du fahren musst. Ja, Paul? Hast du auch Pacing-Strategie? Nee,
was denkt ihr, wie viel Software Israel genutzt hat, um das Setup zu wählen? Oh, herrlich.
Wie viel von diesem Joke erklären wir?
Ja, alles, oder? Ich finde auch, man muss, ey, ganz ehrlich, man muss das auch posten, weil es wurde von der Person selber auch gepostet, dann finde ich, also.
Also die haben auf jeden Fall nicht, sind nicht nach dem Motto gegangen, je tiefer, desto besser.
Nee, die sind wer hat es vorhin von euch gesagt, das ist eher so die Rollstuhlposition, ne?
Rollator, als ob du so einen Rollator schieben würdest, bist du ungefähr genauso weit gebeugt. Ja gut, ich meine, wenn also, du kein Zeitfahrspezialist bist und sitzt da halt nur 5-mal im Jahr drauf, ist vielleicht gar nicht, also habe ich gerade jetzt erst so drüber nachgedacht, vielleicht gar nicht so schlecht, relativ komfortabel zu sein, um jetzt nicht auch am nächsten Tag so total verspannt zu sein, weil du Muskeln benutzt hast, die du das ganze Jahr eigentlich nicht benutzt. Ne?
Ja gut, aber es war trotzdem witzig. Man kann es, da hast du natürlich recht, aber man darf es trotzdem witzig finden, wie es aussieht.
Ja. Ja, ich finde Zeitfahren eh kacke, muss ich sagen, aber gut.
Ist auf jeden Fall ein sehr, und das im Rollator, wenn man das vor Augen hat, da kann man schöne Memes draus basteln.
Eigentlich ist ein Foto. Bestimmt auch viel angenehmer, wenn du so einen Aero-Lenker auf dem Rollator draufbauen würdest, oder? Zum Schieben.
Ja, so wie das kannst so Leute machen, die mit dem Trekkingbike auf die Arbeit fahren, mit so einem Aero-Lenker.
Mit was? Ey,
die mit dem Trekkingrad zur Arbeit fahren. Es gibt ja
Lass die Commuter in Ruhe, die dürfen alles. Die dürfen Gravelbikes fahren mit Aero-Lenker, neongelbe Helmmützen, die dürfen alles.
Ja, die sollten sogar neongelbe Helmmützen fahren, damit sie gesehen werden. Aber es gibt ja Carbon-Rollator. Wusstet ihr das?
Klar.
Ja, es gibt alles aus Carbon, oder?
Und da jetzt einen schönen Watch-Shop, 1500 Euro.
Seit es Temu und AliExpress gibt, gibt es alles aus Carbon. Ja,
das stimmt.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
Nani, alles im grünen Bereich.
Du meinst meine Erholung bei Whoop? Heute mal wieder grün, aktuell, aber nicht so oft leider. Ich schiebe das mal auf die gesteigerte Belastung in letzter Zeit.
Also tatsächlich deine Neujahrsvorsätze am Durchziehen, oder was?
Ja, ich habe ja schon Ende letzten Jahres angefangen, wieder mehr Sport zu machen. Jetzt bin ich bei so 5-6 Mal die Woche. Radfahren, Krafttraining, Fußball und Tennis. Da komme ich im Schnitt mittlerweile auf einen guten Belastungsscore und sehe das auch, wie das in der App die letzten Monate jeweils um ein paar Punkte gestiegen ist. Also ist schon geil, wenn man so viele Daten hat und den Fortschritt sieht. Ich finde das mega motivierend.
Ja, krass. Also bei mir ist es ja ein kleines bisschen anders, aber Whoop kann mir das auch genau auswerten. Also wenn ich überziehe, bin ich am nächsten Tag eher grün. Also eine starke Belastung kann mein Körper sehr gut verkraften. Aber ja, ich war am Anfang ja gar nicht so überzeugt, aber mittlerweile kann ich mit den ganzen Zahlen auch was anfangen. Und ich habe es ja schon mal gesagt, ich kann aus meinen Daten mittlerweile ganz genau sehen, was am jeweiligen Tag drin ist und was mir dann auch gut tut. Also diese Belastungssteuerung, die funktioniert 1A.
Das ist echt krass, wie genau das alles passt. Also ich bin absoluter Fan von Whoop und ich kann jedem empfehlen, das mal selbst zu testen.
Ja, und das kannst du jetzt auch. Auf join.whoop.com/besenwagen anmelden und du bekommst Whoop einen Monat lang gratis. Einfach mal ausprobieren und selbst überzeugen lassen. Es lohnt sich. Nochmal kurz zurück zum angeschnittenen Thema 6 Watt pro Kilo. So mit jetzt mal hier deutsche KT-Szene, ne? Also du musst ja nicht mehr, wenn du jetzt so ein in Anführungszeichen Bergfahrtalent bist, ist ja krass, also so die normalen, die schweren Fahrer in der World Tour, die fahren ja schnell den Berg hoch. Oder die fahren die fahren ja auch die 6 Watt pro Kilo einen Berg hoch.
Wenn die also wollen. Nee. Nicht so lang. Also man muss ja jetzt dazu sagen, Mikkel Bjerg ist jetzt auch nicht so der Durchschnitts-World-Tour-Profi. Ne? Also der ist halt auch dreifacher U23-Zeitfahr-Weltmeister. Der hat schon großen Motor. So. Und das ist auch Quatsch. Und ich finde es auch immer noch schwierig, so eine Entwicklung vorherzusagen. Hm. Ja, also nur weil du jetzt ein Nachwuchsfahrer bist und hast jetzt nicht 5, so und so viel Watt auf der Uhr stehen, heißt das nicht, dass du da nicht A, noch mal hinkommst und auch B, ist eine Leistung ja komplexer, gerade im Radsport. Ja? Also selbst wenn du 7 Watt pro Kilogramm fahren kannst über eine Stunde, heißt nicht, dass du als Erster ankommst.
Ja? Heißt nicht, also, dass du gut bist, ja, auf jeden Fall.
Man muss immer noch in einer guten Position fahren können und so weiter, also sehr komplex und man sollte sich von sowas auch nicht verunsichern lassen. Also Ja. Also man muss bestimmt gewisse Voraussetzungen heutzutage mitbringen, die du ja vielleicht nicht ganz so beeinflussen kannst. Also eine gewisse V2 Max, glaube ich, sollte man haben, wenn man mit dem Gedanken spielt, Profi werden zu wollen.
Willst du eine Zahl
aber auch das lässt dich gut trainieren, wie man bei Paul Voss sieht, der jetzt im zarten Alter von
gehobenen
nochmal Top-Werte da erzielt hat. Ja, also, aber ich glaube, wenn du da jetzt nur eine 50 hast oder eine 60, ich weiß nicht, ob 50 überhaupt jemand hat, der schon so weit Leistungssport betreibt. Aber
über 70, also auch als Sprinter solltest du über 70.
Ja.
Also ich habe jetzt auch keinen Test von einem schlechten World Tour Fahrer gesehen, um ehrlich zu sein. Aber ich kenne viele, die es nicht geschafft haben. Schicken. Ja.
Wer ist denn ein schlechter World Tour Fahrer?
Ja, nein, also keine Ahnung, die, also Anführungsstrichen schlechter World Tour Fahrer. Niemand in der World Tour ist schlecht in einem allgemeinen Kontext, aber halt jetzt nicht die Top-Fahrer. Aber Leute, die es nicht schaffen, haben in der Regel immer über 70, auf meistens schon Richtung 80 und schaffen es trotzdem nicht. Also so 70 musst du schon haben, ey. Also es ist ja.
Also ich höre immer, dass Jakub Maretschko relativ schlecht ist, was so,
ja, übrigens,
was so Leistungswerte der, angeht.
Ja gut, der ist mir übrigens
auch im Kopf gekommen, ne? Als ich gesagt habe,
halt
der schlechtesten.
Trotzdem ein paar Rennen ab. Gut, der kann jetzt vielleicht nicht so ein ja, ich würde jetzt gar nicht sagen, der kann jetzt in der World Tour nicht eine ganze Saison durchfahren, kann er mit Sicherheit. Aber du wirst bei jeder Rundfahrt irgendwann mal auf World Tour-Niveau irgendwo über den Berg fahren müssen. Und da ist es für ihn halt sehr, sehr schwer, aber bei der Flachetappe fährt er trotzdem aufs Podium, ne? Also, wie gesagt, Radsport ist da halt sehr komplex, ist halt immer eine andere Strecke. Es gibt Bergetappen, es gibt Überführung, also Mittelgebirge, Hochgebirge. Da gibt es ja viele Sachen und ja.
Es ist so ein gutes Schlusswort.
Nee.
Paul hat noch eins.
Weil das Thema echt mit diesen Werten, es stimmt, es gibt so gewisse Parameter, die musst du, solltest du, oder sehr die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du die erfüllen musst, um überhaupt den Sprung zu schaffen. Und dann kommt noch Taktik, pipapo. Aber es beim Graveln, auch wenn wir jetzt nicht hier outside der Gravel-Podcast sind, aber ich würde es trotzdem reinwerfen, immer mehr auffällt, dass Leute, wenn sie ein Rennen gefahren sind und sind dann nicht so gut gefahren, wie sie es erhofft hatten, immer ihre Leistungswerte posten und darüber reden. Also quasi das als Beleg dafür, wie hart das Rennen war. Oder sagen, oder sich über Testergebnisse definieren. Weißt du, also halt quasi damit rausgehen und die kommunizieren und dann die Rennresultate auf jeden Fall nicht mit den Ergebnissen übereinstimmen. Das finde ich immer wieder interessant. Auf der Straße sind wir bis zu diesem Punkt hinaus, weil man weiß, dass es da auch um andere Sachen geht. Im Gravel kommen wir zum Glück auch dahin, dass Leute realisieren, dass Wattage plus Radfahren die Kombination daraus ein gutes Rennen macht. Das wäre nochmal so mein Schlusswort.
Ja, der beste Radfahrer ist immer noch der mit dem wenigsten Durchschnittsleistung gewinnt.
So ist,
ne?
Es.
Richtig. Es hört sich dumm an, ist aber so. Außer im Zeitfahren. Nee, auch im Zeitfahren ist es auch so.
Also aber im Prinzip schon, passiert nur selten. Ja.
Wenig Watt selten, ja. Kann ich bieten. Nur keine Ergebnisse. Gut, Boys.
Ah ja, nee, was vergessen wir?
Live-Podcast.
Live-Podcast.
Ja, gibt noch ein paar Tickets. Nicht mehr viele, aber ein paar gibt es noch. Schlagt zu, solange die noch da sind, würde ich sagen.
Genau. Geht auf besenwagen.com. Da gibt es dann den Link zu den Tickets. Gönnt euch.
15.3. Bernie Eisel. 20.30 Uhr ungefähr geht's los. Und ich glaube, kann ich auch schon sagen, vorher treffen wir uns im Rose Store nebenan, wie letztes Jahr.
Gibt es Freibier, solange der Vorrat reicht.
Das kommunizieren wir auch nochmal ganz genau. Am nächsten Tag gibt es Radfahren.
Das kommunizieren wir auch nochmal genau.
Das kommunizieren wir auch nochmal genau. Da gibt es wahrscheinlich auch nochmal eine Ausschreibung.
Genau.
Gut.
Also.
Wir sehen und hören uns nächste Woche in alter Frische. Bis bald.
Ciao.